Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Abschied ist das Thema heute Vormittag bei uns in SWR 1 Leute. Da darf ich zwei Gäste ganz herzlich begrüßen. Jörg Ilshöfer, Sie sind Koch und betreiben sehr erfolgreich eine Kochschule in Esslingen.
Ja.
Herzlich willkommen. Und Stefan Weiler, Journalist und Kunstprojektinitiator. Sie bringen Gedanken und Lieblingslieder von Sterbenden auf die Bühne, bekommen dafür gerade für die Wahrhaftigkeit sensationelle Kritiken. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Warum wir Sie beide gemeinsam eingeladen haben, Herr Ilshöfer, Sie kochen regelmäßig im Hospiz in Esslingen, erfüllen Sterbenden kulinarische Wünsche. Und Herr Weiler, das ist auch ein Ort Ihres Kunstprojekts, mit dem Sie deutschlandweit unterwegs sind. Wer sich so viel wie Sie beide jetzt mit dem Tod auseinandersetzt, ich weiß, das ist eine schwere Frage, womöglich vielleicht für Sie vielleicht keine schwierige Frage gleich zum Einstieg, aber haben Sie Angst vorm Tod, Herr Weiler?
Absolut. Es wäre eine Lüge, wenn ich behaupten würde, das lässt mich kalt, ich habe jetzt genügend Erfahrung, um ganz gelassen dem entgegenzutreten, aber meine Angst ist nicht so übermächtig, dass ich jetzt nicht wüsste, was sind Strategien, dieser Angst zu begegnen, der Herausforderung, der letzten großen Herausforderung zu begegnen. Und da bin ich froh, dass wir mit dem Ausbau von Hospizen, von ambulanten Palliativangeboten schon ziemlich weit gekommen sind, um Menschen gut zu begleiten.
In die Sie auch regelmäßig gehen. Herr Ilshöfer, wie sieht es bei Ihnen mit der Angst vorm Tod aus?
Schwierig zu sagen. Ich glaube, ich habe eher Angst vor dem Sterben als vor dem Tod. Weil ich nicht weiß, wie es mir da in dem Moment geht. Ich habe meine Beerdigung schon organisiert, ich habe ein Testament gemacht, ich habe eine gemähte Wiese hinterlasse ich, sage ich mal salopp. Insofern, das ist eine Erleichterung für mich.
Sie beide gehen eben in diesen Ort, in dem das Thema Tod und Sterben dazugehört, in die Hospize. Welches Empfinden hatten Sie denn, als Sie das erste Mal ein Hospiz betreten haben, Herr Weiler?
Ich war sehr aufgeregt. Ich war als Journalist in einem Hospiz eingeladen und fragte mich, ob so die ganzen Strategien, die man sich zurechtlegt, noch greifen. Wie kann ich mit einem Menschen sprechen, der in der letzten Lebensphase sich befindet? Und zu meinem großen Erstaunen war die erste Begegnung eine sehr heitere, sehr gelöste. Ich ging in dieses Hospiz, es war in Wiesbaden damals, und wurde meiner Gesprächspartnerin vorgestellt. Und als die Zimmertür geöffnet wurde, zu ihr klang aus ihrem Zimmer immer wieder Sonntags von Cindy und Bert mit dieser mit der genialen Textzeile dibi dibi dip dip dip, dip. Und ich dachte, okay, das ist die Botschaft, das heißt also, jetzt komm mal runter und geh ganz normal in dieses Gespräch. Die Situation ist vielleicht ungewöhnlich, aber die Frau ist ein Mensch, der sich mit Schlagermusik konfrontieren mag, auch in der Situation. Wir haben über Musik gesprochen und nach 2,5 Stunden bin ich raus und dachte, es ist möglich. Und ich wollte gerne diese gelassene, gelöste Erfahrung weitergeben.
Hat Sie dann auch immer wieder hingetrieben in die Hospize,
genau,
deutschlandweit. Herr Ilshöfer, Sie wurden als eines der 5 sozial engagiertesten Unternehmen im Land ausgezeichnet. Wie ist es denn entstanden, dass Sie den Weg als ehrenamtlicher Koch ins Hospiz in Esslingen gefunden haben?
Ich habe eine Mitarbeiterin, die im Hospiz gearbeitet hat. Und die kam abends während eines Kochkurses dann wieder zur Arbeit und zu mir und sagte auf einmal, Mensch, heute war ein Gast, also meine Gäste, und die wollte noch einmal Röstzwiebeln riechen. Und wir haben das nicht mehr geschafft. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Mensch, hätten Sie mir doch angerufen. Ich habe das Handy immer in der Tasche. Wir hätten das während dem Kochkurs gemacht. Ich hätte den Kochkursteilnehmer gesagt, hier mein Auto, 8 Minuten fahren, hingehen, vorbeibringen, einmal riechen und dann wäre das gut gewesen.
Wie schnell ein letzter Wunsch noch
zu
erfüllen ist.
Ja, und dann sind wir ins Gespräch gekommen mit dem Resultat, als ich dann dem Dekan der Heimleitung geschrieben hatte und mich angeboten habe, ich erfülle jetzt die Wünsche.
Und Stefan Weiler hat ein Kunstprojekt initiiert, in dem Worte, Gedanken und Lieder von Sterbenden auf die Bühne gebracht werden. Herr Weiler, der Auslöser für dieses Projekt war welcher?
Ich hatte es eingangs schon ein wenig geschildert. Ich war für eine Zeitung in einem Hospiz angemeldet und sollte eine Reportage schreiben über eine Bewohnerin, die gerade neu eingezogen war. Und ich hatte wirklich Angst vor dieser Begegnung. Und als ich der Frau dann wirklich gegenüber stand, konfrontierte sie mich mit ihrem Musikgeschmack, mit den Dingen ihres Lebens, mit ganz viel Alltag. Und ich habe gemerkt, Alltag ist möglich und es ist vor allem möglich, dass man im Hospiz an seiner eigenen Persönlichkeit auch festhält. Und ich bin nach dem Gespräch raus und dachte, das reicht, also ein Zeitungsartikel von, was weiß ich, 100 Zeilen, das ist zu wenig. Ich möchte mehr erzählen und das war der Auslöser für dieses Projekt, sodass ich seither durch Hospize gehe in ganz Deutschland und Menschen treffe, ein Lied mitnehme, eine Geschichte mitnehme, die mit dem Lied verbunden ist. Daraus entstehen die Konzertaufführungen und jetzt eben auch ein Buch.
Wie funktioniert das dann, dass letztendlich wirklich ein Konzert auch auf der Bühne stattfindet?
Das ist ein Riesenaufwand.
Das glaube ich.
Die Vorbereitung eines Konzerts erstreckt sich über circa 1,5 bis 2 Jahre. Das heißt, in dieser Zeit erhalte ich Einladungen von Menschen, die sagen, ich finde die Idee spannend. Der soll mal kommen, wir reden im Hospiz darüber. Ich lasse mich einfach mal drauf ein. Es gibt keinen Fragekatalog, wenn ich jemanden begegne. Und die Leute haben aber für sich so eine Landkarte. Wo wollen sie hin? Was möchten sie gerne erzählen?
Wissen Sie vorher etwas über die Hospizbewohner oder gehen Sie da ohne irgendetwas hin?
Ja, ich weiß ganz wenig. Also ich lasse mir keine Diagnosestellung oder sowas vermitteln. Ich möchte auch, dass die Menschen darüber entscheiden, ist die Erkrankung als solche ein Thema, das sie mit mir teilen wollen. Ich weiß ein bisschen was zur Kondition. Wird es wohl gelingen, ein Gespräch durchzuhalten? Und ich bemühe mich sehr empathisch zuzuhören und bei den Leuten zu sein und mich dahin auch mitnehmen zu lassen, wo die gedanklich sind. Und ich finde es sehr, sehr spannend, dass sehr viele Menschen den Wert von Freiheit in den Gesprächen betonen und auch so eine Botschaft in das Gespräch, in das Konzert hineingeben wollen. Das sagt, Mensch, Leute, ihr könnt euer Leben bis zum Schluss selbstwirksam gestalten. Ihr könnt ihr selber sein. Und das ist dann häufig auch mit einer sehr aktiven, befreienden Musik verbunden.
Ja, und ein Konzert, was diese Menschen dann eben selbst nicht mehr miterleben. Es gibt auch Hospizbewohner in Esslingen, die Sie beide auch kennengelernt haben, Herr Ilshöfer. Es gibt eine ganz rührende Geschichte von jemandem, der sich auch was ganz Besonderes gewünscht hat.
Ja, ein Gast im Esslinger Hospiz hat sich von mir als letzter Wunsch Kutteln gewünscht mit Röstkartoffeln. Und ich koche nicht nur immer für den einen Gast, sondern ich koche für alle Gäste und für die Mitarbeiter. Und bei der genauen Abfrage, wie viel Portionen Kutteln ich denn doch dann bitte kochen sollte, war die Situation, die da, ja bitte nur 5 Portionen. Das heißt, im letzten Gange wollen nicht alle noch am Schluss Kutteln essen. Und dann bin ich zum Gast rein, habe ihm das erzählt und dann hatten wir gleich einen Lacher natürlich, nach dem Motto, also nicht mal am Schluss wollen alle noch Kutteln essen.
Ist nicht so das beliebteste
Gericht.
Nein,
nicht unbedingt. Und dann hat sich herausgestellt, dass er auch gelernter Koch ist. Mhm. Aus Musberg. Und dann haben wir 1/4 Stunde, 20 Minuten fachgesimpelt, wo er Fleisch gekauft hat, wo er Gemüse her hat, wo es ich her habe. Und dann gab es die Kartoffelsalatgeschichte. Er fragte mich dann, ob es bei mir auch vorkommen würde, wenn er die Annabelle-Kartoffel nehmen würde, dass der Kartoffelsalat manchmal nicht richtig auf Schwäbisch schlunzig wird. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich, das habe ich auch ab und zu mal. Das liegt einfach, weil zu wenig Stärke in der Kartoffel ist. Ja, was ich dagegen machen würde, da sage ich, hoffen, dass es keinem auffällt. Ich wüsste keine andere Lösung. Dann sagt er, doch, Ilshöfer, du musst ganz einfach hergehen und Kartoffelstärke anrühren in deiner Brühe und diese Kartoffelstärke über den Kartoffelsalat und er wird wunderbar schlunzig. Und da haben wir jetzt sozusagen dann die Verbindung, weil er den Herrn auch kennt und kennengelernt hat.
Bei mir hat er noch Mahnungen ausgesprochen, was definitiv nicht in einen schwäbischen Kartoffelsalat hineingehört. Nämlich? Korianderkraut zum Beispiel, fand er ganz schlimm. Ja. Auch Olivenöl war jetzt nicht so seine Fantasie.
Nee. Hätte ich alles also falsch gemacht. Ein Glück haben wir das schwäbische Kartoffelsalatrezept dann auch verlinkt über unsere Seite auf swr1.de. Und Musikwünsche gibt es ja auch von den Sterbenden im Hospiz. Was war das bei diesem Herrn?
Er hat sich Sultans of Swing von den Dire Straits gewünscht, hat aber gesagt, er möchte es jetzt zu Lebzeiten gar nicht mehr hören. Das ist das Lied, das ihn mit seiner Frau verbindet, die ihm vorausgegangen ist. Mhm. Und das Lied hat irgendwann später vielleicht wieder einen Platz, wer weiß wo.
Im Tod mit der Musik verbunden. Und Sie beide haben auch einen Herrn kennengelernt, den haben wir heute Morgen schon kurz hören dürfen in Guten Morgen Baden-Württemberg, nämlich Reza Maschayechi. Und er hat eine ganz besondere Auffassung vom Leben und auch Sterben. Wir hören einfach mal kurz rein, was er gesagt hat.
In diesem Hospiz wird man gut vorbereitet. Man lebt zuerst mal hier richtig auf, bevor man stirbt.
Herr Weiler, wie sind Sie ihm begegnet?
Ich hatte zwei Begegnungen mit ihm und ich durfte ihn als ungeheuer kraftgeladen kennenlernen. Ein sehr feiner, dezenter Mann mit einer großen Kondition. Die Gespräche dauerten jeweils so circa 3-4 Stunden und er verbindet aus meiner Sicht so das Beste aller Kulturen in sich. Es war sehr spannend.
Er kommt aus dem Teheran?
Genau, seine Geschichte anzuhören. Er ist immer noch sehr verbunden auch mit dem Iran. Hat aber, als er hier nach Deutschland kam, sich sehr in die deutsche Sprache vertieft. Und bei unserer ersten Begegnung erzählte er mir, wie er sich seine Trauerfeier, seine Beerdigung vorstellt. Mit einer Mischung aus arabischen Einflüssen. Er hat einen Imam und einen katholischen Pfarrer gebeten, die Zeremonie zu gestalten. Er wollte Hölderlin-Gedichte vortragen lassen und Mendelssohn-Musik. Und ich fand das sehr spannend und sehr schön zu sehen, gerade bei einer Integrationsdebatte, wie es diesem Menschen gelingt, ja diesen Reichtum hier mitzubringen in unsere Kultur, unsere Gesellschaft und das zu leben und auch im Hospiz zu leben.
Er scheint eben aus vielen Kulturen für sich etwas gezogen zu haben. Das kam dann eben auch zum Tragen. Und Herr Ilshöfer, Sie haben ihn auch kennenlernen dürfen.
Ja, ich hatte das große Glück, ein anderes Abschiedsessen zu kochen. Die Dame hat schon mal einen Wunsch geäußert, ein letztes Mal. Und zwei, drei Monate später kam der Anruf, dass diese Dame nun so gesundet wäre, dass sie in ein betreutes Wohnen gehen dürfte.
Das kommt vermutlich selten vor.
Selten, ein Wunder wirklich. Und ich wurde gebeten, ihr das Abschiedsessen aus dem Hospiz in das betreute Wohnen zu kochen. Sehr gerne gemacht natürlich. Wir haben alles vorbereitet, haben auch ein Gläschen Sekt getrunken gemeinsam. Und dann war eben dieser Gast auch da und hat als Aufmerksamkeit rezitiert, ein Geschichtenerzähler von der Stimme her, wie man sich es besser gar nicht vorstellen kann. Und eine junge Dame war noch dabei, die hat Querflöte gespielt. Das Ganze ging vielleicht 7-8 Minuten, aber wir standen alle da und haben geweint nachher, weil es so ergreifend war.
Das mag für manche zynisch klingen, aber es klingt jetzt auch nach sehr viel Leben im Hospiz. Ist es das?
Absolut.
Das erlebe ich auch so, ja. Es ist die Möglichkeit, wirklich noch zu gestalten und teilzunehmen. Ich darf sehr oft miterleben, dass Menschen, die ganz geschwächt im Hospiz ankamen, sich dort wirklich nochmal berappeln, zu Kräften kommen. Das liegt daran, dass man im Hospiz offenbar damit umzugehen weiß, was brauchen Menschen, die Schmerztherapie, die gesucht wird, greift, die Versorgung ist da. Manche Familien sind doch überlastet mit einem Sterbenden, mit einem kranken Angehörigen oder mancher ist auch in einer Klinik so unglücklich, dass der Betreuungsschlüssel, die gute Versorgung im Hospiz ihn so weit zu Kräften kommen lässt.
Also
ich habe es mehrfach erlebt, dass Menschen wieder rausgegangen sind aus dem Hospiz. Das mag aber auch daran liegen, wer mich einlädt zu einem Gespräch, der hat grundsätzlich auch noch eine Kraftreserve, die anderen vielleicht gar nicht mehr zur Verfügung steht. Darum ist es nicht statistisch jetzt wirklich greifbar. Aber es gibt es immer wieder, dass Menschen rausgehen.
Ja, und Sie haben gerade die Familien, die Angehörigen angesprochen. Für die ist es natürlich auch oft ganz besonders schwer. Und ganz besonders natürlich auch, wenn es sich manchmal um junge Menschen handelt, die eben auch im Hospiz zu finden sind. Da haben Sie auch jemanden besucht, Herr Weiler.
Ja, ich habe erst vor wenigen Wochen einen jungen Mann kennengelernt, Anfang 20, mittlerweile ist er verstorben und er hat mir erzählt, dass er nach seinem Abitur sich einen großen Wunsch erfüllt hat. Er ist eine Weile nach Australien gegangen, so Backpacker. Und bei seiner Rückkehr haben seine Freunde für ihn eine Party gestaltet. Er erinnert sich sehr, sehr gerne an die Musik, an diese Stimmung. Er hat damals auch seine Freundin kennengelernt. Und kurze Zeit darauf kam die Krebsdiagnose, eine Diagnose, die bei ihm recht schnell verlief. Für mich war das sehr faszinierend zu sehen, wie ja fast gelassen, wie gefasst er mit dieser Situation umgeht und sagt, es gibt ganz schreckliche lange Filme, die todlangweilig sind. Ich habe halt einen guten Kurzfilm, so ist es.
Und die persönliche Einstellung ist so wichtig beim Abschied.
Das ist ganz wichtig. Er hat die Trauer seiner Angehörigen getragen. Er hat das auf sich genommen, auch den Freunden den Umgang ganz leicht gemacht. Und für das Projekt oder als Aussage wünschte er sich ein ganz besonderes Lied.
Nämlich?
Cheerleader von Felix Jähn bzw. Omi. Und er sagte, das ist das Lied meines letzten gesunden Sommers. Und ich wünsche mir natürlich noch ganz viele Sommer. Aber Leute, genießt das Sommerlied jetzt.
Wir haben jetzt einiges gehört. Da fiel es den Menschen offensichtlich auch einigermaßen leicht, Abschied zu nehmen. Das ist vermutlich nicht immer der Fall. An welche Geschichten erinnern Sie sich da, Herr Weiler?
Tatsächlich gibt es sehr dramatische Verläufe. Ich erinnere mich ganz besonders an die Begegnung mit einer Frau, die mich ins Hospiz eingeladen hat. Sie litt an einem Brustkrebs und sie fragte mich zu Beginn unseres Gespräches, wie offen darf ich sein? Was darf ich von meinem Leben wirklich erzählen? Und sie hat mir dann gesagt, dass sie mehrere Selbstmordversuche begangen hat. Sie stellte die Frage, wie schwerwiegend muss eine Erkrankung sein, damit ein Mensch Sterbehilfe beanspruchen darf? Fand ich eine mutige, eine spannende Frage. Und sie hat irgendwann in ihrem Leben einen Knoten in ihrer Brust entdeckt und sich gesagt, das ist gut, ich muss nicht mehr selbst die Hand führen, sondern ich begebe mich in Gottes Hand. Und sie hat es dann vermieden, zum Arzt zu gehen, solange es eben erträglich war. Und als wir uns im Hospiz trafen, war sie voller Zuversicht, dass der Tod nun bald kommen möge und sie aus diesem Gefängnis ihrer Depression befreien mag. Es dauerte allerdings noch Monate voller Zweifel, auch mit der Frage, warum kann ich nicht sterben? Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Habe ich etwas versäumt? Als Musikwunsch gab sie mir mit ein Paul-Gerhardt-Lied, »Geh aus, mein Herz, und suche Freud«. Und das ist natürlich für jeden Gottesdienstbesucher, der dieses befreiende, schöne, zuversichtliche Lied, diese Bilder kennt, dann nochmal sehr, sehr hart, wenn jemand sagt, mein Ausweg ist der Tod und ich ersehne das.
Ja, Herr Ilshöfer nickt gerade gleich bei diesem Lied.
Ja, meine Mutter ist vor 20 Jahren gestorben und es war auch ihr Lieblingslied, Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Wir haben es auch in der Kirche dann gespielt entsprechend. Ein Lied voller Zuversicht. Nach außen gehen und machen lassen und treiben lassen und Freude finden, ja.
Was dann eben dann doch letztendlich der Ausweg war, um auch wieder Abschied nehmen zu können. Sie erleben sicherlich auch, wie ist es beim Kochen? Gibt es da eben auch dramatische Geschichten, wo Sie sagen, ich habe hinterher wirklich auch Momente gebraucht der Ruhe für mich erstmal. Sie kochen mittags und müssen dann auch wieder in die Kochschule und ich denke, da auch ein anderes Gesicht aufsetzen.
Ja, wir versuchen die Hospizgeschichten immer auf den Mittag zu legen, dass wir den Mittagstisch machen. Und je nachdem, wie die Situationen vor Ort sind und wie mitgenommen auch eventuell die Gäste sind und wie dramatisch eventuell auch der Abschied war. Also meistens, wenn ich dann gehe, dann drücke ich noch mal so die Hand noch einmal und sage so, ich gehe dann jetzt und ich denke noch an Sie und dann auf Schwäbisch meistens heulen wir auch noch ein bisschen zusammen. Und wenn ich dann im Auto sitze auf dem Parkplatz beim Hospiz, dann brauche ich echt 4-5 Minuten für mich. Verdrückt noch die eine oder andere Träne, denn in 8 Minuten bin ich wieder am Hafenmarkt in meiner Kochschule, wieder am Mittagstisch und dann geht's halt ganz anders los. Dann sind Gäste da, dann, hallo, Ilshöfer, wie geht's, hallo und schön, dass Sie da sind. Also das ist alles ist Ilshöfer, aber es ist ein anderer Ilshöfer.
Ja, es ist eine andere Rolle, die Sie dann auch innehaben.
Ja, und das ist schon manchmal ein bisschen tricky.
Was wissen Sie von den Menschen, die Sie bekochen? Kriegen Sie da vorher Infos?
Ich frage nie. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich zu 99% darf ich rein in die Zimmer und stelle mich einfach vor. Und wir plaudern ein bisschen. Ich möchte es vorher gar nicht wissen. Ich will da ganz unbefangen reingehen.
Aber Sie kochen dann schon für mehrere, aber jeder isst für sich, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, wir kochen immer für alle Gäste und für die Mitarbeiter. Aber es gibt einfach Gäste, die nicht mehr aufstehen können. Es gibt im Esslinger Hospiz einen sehr schönen, großen, runden Tisch, wo die noch können, gemeinsam essen mit den Mitarbeitern. Das ist sehr schön. Ich richte dann auch Teller an schön und mache so wird alles fertig. Aber es gibt einfach auch viele Gäste, die können nicht mehr aufstehen. Denen bringt man es dann zu einer anderen Zeit, wo ich schon gar nicht mehr da bin, ans Bett. Oder manchmal muss es auch gemixt werden und dann wird es anders zugeführt. Aber den fertig angerichteten Teller, den sehen die meisten.
Jörg Ilshöfer, als Koch erfüllen Sie Sterbenden kulinarische Wünsche. Und Stefan Weiler, Sie sprechen mit Sterbenden und erfüllen deren Musikwünsche, bringen das als Kunstprojekt auf die Bühne. Wie haben denn diese Begegnungen Sie persönlich auch verändert, Herr Ilshöfer?
Für mich ziehe raus, dass ich immer demütiger werde. und Dinge bei weitem nicht so wichtig sind, wie vielleicht für andere Leute Dinge wichtig sind. Ich bin mit viel mehr Kleinigkeiten zufrieden. Ich brauche nicht viel. Wenn ich dann mal so mitbekomme im Umfeld oder auch wenn man Gespräche belauscht oder irgendwas mitkriegt, wo andere Leute Wertigkeiten reinlegen, das denke ich mir, ach Gott, das brauche ich alles nicht.
Wir hatten gleich zu Anfang schon gesprochen, Angst vorm Tod haben Sie nicht.
Nee.
Haben Sie sich auch dahingehend schon vorbereitet, dass Sie sich selbst Gedanken gemacht haben, welches letzte Gericht Sie gerne essen möchten?
Ja, also es gibt zwei zur Auswahl. Das eine wäre handgeschabte Spätzle mit Soße und Bröselschmelze und Schnittlauch. Das zweite wäre ein bestimmtes Brot, das heißt dunkle Sonne mit Butter und Nutella. Da muss man jetzt drauf gucken, was es wird letztendlich. Und wir haben uns vorher schon kurz unterhalten, dabei nicht über das letzte Lied von mir. Also ich habe gesagt, mein letztes Lied wäre wahrscheinlich das Frühlingserwachen von Peer Gynt oder Sinatra My Way.
Okay, zweimal sterben geht nicht,
da muss man sich dafür entscheiden. Ja, irgendwann mal, ja.
Ja, genau. Herr Weiler, wie sieht's bei Ihnen aus?
Die Veränderung oder die Begegnungen verändern mich natürlich.
Sie haben mit mehr als 100 Menschen schon gesprochen. Ich glaube, 114 sieht man aktuell auf Ihrer Homepage.
Richtig, genau. Es sind noch ein paar mehr geworden. Die Homepage müsste aktualisiert werden. Es sind sehr unterschiedliche Lebensläufe, die mir begegnen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, aus ihnen direkt lernen zu wollen. Manche Menschen sagen auch zu mir, soll ich ihnen jetzt was mitgeben für ihren Lebensweg? Ich habe nichts, ich habe selber nichts begriffen. Aber manchmal passiert es eben doch, dass mich ein Gespräch nachhaltig verändert, beeinflusst.
Was war so die größte Veränderung?
Ja, ich habe vor etwa 4 Jahren eine Frau kennengelernt. Sie war zu dem Zeitpunkt unserer Begegnung 2 Jahre älter als ich, lag im Sterben und sie drehte im Laufe des Gesprächs den Spieß einfach um und hat mir Fragen gestellt, aber auch die Antworten direkt gegeben. Sie fragte mich zum Beispiel, hassen Sie Ihren Job? Dann kündigen Sie ihn. Gibt es Menschen, die ihn nicht bekommen? Dann trennen Sie sich. Gibt es Länder, die Sie immer sehen wollten? Dann reisen Sie. Und ich bin raus und dachte, wow, was soll ich damit jetzt anfangen? Diese Frau hat ihre Versäumnisse für mich beschrieben und eine Mahnung an mich gegeben, versuch es anders zu machen, wenn du kannst.
Hat offensichtlich auch was ausgelöst.
Ja, ich habe meinen Job nicht gehasst, aber ich habe trotzdem das, was ich getan habe, verändert und bin ganz in den Bereich dieser Kunstprojekte gewechselt. Ich habe tatsächlich meine erste Reise nach Island gemacht, bin arm, aber glücklich nach Hause gekommen. Und ich habe wirklich auch geschaut, welche Beziehungen tun mir tatsächlich noch gut oder welche führe ich aus einer Verpflichtung heraus. Und habe auch da Veränderungen eingeleitet. Und es war wunderbar. Also es hat mir sehr geholfen.
Sehr nachhaltig, weil man einfach auch merkt, wie wertvoll Zeit dann auch sein kann.
Absolut.
Wir haben den nächsten Musikwunsch rausgesucht. Madonna und Like a Prayer. Welche Geschichte gehört dazu?
Ich habe einen schwulen Mann kennengelernt, der auch an einem Krebs litt und mir erzählt hat von seiner Kindheit und Jugend, die wohl sehr traumatisch verlaufen ist. Er wurde sehr gemobbt und ausgegrenzt, hat an sich entdeckt, dass er schwul ist, konnte es aber in dem Ort, in dem er lebte, nicht ausleben. Und er hatte keine Freunde. Das heißt, er hatte doch ein paar, nämlich Madonna zum Beispiel, die für ihn einen Kampf kämpfte für Freiheit, zu dem er noch nicht fähig war. Und diese ganzen Popkünstler der 80er Jahre, was weiß ich, Holly Johnson oder eben, um nochmal Madonna zu nennen, für die Befreiung der Frau, für sexuelle Befreiung einstand. Und er hat sich das gewünscht als Hymne für die, die weiterleben und auch als Appell, Mensch Leute, akzeptiert doch die Liebe von anderen. Das Lied ist auch mir persönlich sehr nah, die Geschichte ist mir sehr nah. Ich kann es als schwuler Mann gut nachvollziehen, was er damit meinte.
Die Musik eben auch Halt geben kann.
Ganz genau.
Wenn Sie jetzt beide so nach einer Überschrift für Ihr Projekt gefragt werden, was sagen Sie da? Wer mag beginnen? Hat jemand eine Überschrift parat?
Glück. Also das Projekt macht es, klingt seltsam, glücklich. Das darf ich immer wieder erfahren. Bei den Konzerten, ausgerechnet in der Auseinandersetzung mit den Dingen des Lebens, gehen die Leute raus und haben ein Lächeln auf den Lippen. Und das freut mich sehr, dass das möglich ist, ja, über den Tod nachzudenken und trotzdem nicht zu verzweifeln, sondern daraus Kraft fürs Leben zu schöpfen.
Gibt es bei Ihnen auch eine Überschrift, Herr Ilshöfer?
Ja, kurz nachdem ich begonnen habe mit dieser Hospizarbeit, mit dieser Ehrenamtlichen, wurde ich gefragt, warum machen Sie das überhaupt? Und dann sagte ich, warum nicht? Und das ist die Antwort. Warum soll ich es nicht tun? Und ich habe den Vorteil im Vergleich jetzt zum Herrn Weiler, dass ich ja wirklich nur kurze Momente mit den Gästen verbringe, nicht ganz so intensiv natürlich. Und ich bin ja der, der einfach ein gutes Gefühl mit auf den Weg gibt, auf den letzten. Ich bin dafür da, eine Erinnerung zu versorgen oder dergleichen.
Auch eine dankbare Aufgabe.
Ja, natürlich. Aber einfach so dieses, warum nicht, spricht überhaupt nichts dagegen.
Absolut. Ich hörte in einem Beitrag, Herr Weiler, dass Sie zu den Menschen gehen im Hospiz und am nächsten Tag findet dann schon ein Konzert statt. Das konnte ich gar nicht glauben. Wie soll das denn logistisch dann auch funktionieren?
Ja, das ist tatsächlich nicht der Fall, sondern es liegen Wochen und Monate zwischen Begegnung und Konzertaufführung.
Ja. Wie läuft das Ganze ab? Sie haben da ganz viel zu organisieren. Da sind auch viele Schauspieler mit dabei. Christoph Maria Herbst zum Beispiel, der sagte auch, ich glaube, er nannte es eine Feier des Lebens. Wissend, dass der Tod dazugehört, war so seine Formulierung, warum er begeistert mit dabei ist.
Ja, das Projekt, die Konzerte werden getragen von ganz tollen Künstlern, die sich zu einem großen Teil ehrenamtlich dafür engagieren. Die geben einen Ausdruck, ihren Ausdruck auch in die Geschichten hinein. Alle Geschichten werden ja anonym nacherzählt und der Vorbereitungszeitraum beläuft sich auf etwa 1,5 bis 2 Jahre. In dieser Zeit treffe ich in Abständen immer wieder Menschen in verschiedenen Jahreszeiten, bei denen ich ein Lied ihres Lebens mitnehmen darf. Es sind keine Beerdigungslieder. Ich finde es zum Beispiel sehr, sehr spannend, wenn ich jemanden im Dezember treffe, dann spielt Weihnachtsmusik möglicherweise eine große Rolle und beeinflusst auch das Gefühl zu dieser Zeit. Und diese Sammlung geht dann ein in einen großen Konzertabend mit teilweise, was hatten wir in Hamburg, 120 Beteiligten. Das ist also sehr, sehr erstaunlich. Es wird natürlich auch Geld gebraucht für das Projekt, um das zu realisieren, weil der Eintritt jeweils frei sein soll.
Und dieses Projekt scheint aber wirklich viele Menschen von allen Seiten auch anzuziehen. Also wenn man die Bilder sieht, dann sind auch die Kirchen immer wieder voll. Wie erklären Sie sich das?
Ich erkläre mir das aus der Sehnsucht der Menschen heraus, etwas darüber zu erfahren, wie kann ich mit dem Sterben einen Umgang finden. Da ist bei manchen Leuten eine gewisse Hilflosigkeit, eine Ratlosigkeit. Und wie kann dieser Umgang auch sinnlich und lebensfroh gestaltet werden? Das bietet das Projekt an. Die Musik ist eine Insel jeweils, auf die ich mich retten kann nach einer Geschichte, die mich vielleicht sehr, sehr berührt. Und vielleicht hat die Geschichte oder die Musik etwas mit meinem Leben zu tun, sodass ich auch einen Impuls erhalte, über mein eigenes Sterben nachzudenken und eine Sprache dafür zu finden.
Wir wollten über den Sterbeknigge sprechen. Haben Sie beide Erfahrungen gemacht, Herr Ilshöfer? Welche haben Sie gemacht?
Ja, an meinem ersten Besuch im Hospiz. Ich bin relativ unbefangen rein, auch ins Gebäude und auch zu dem Gast, zu der Dame, die etwas gewünscht hat. Und ich habe mir keine Gedanken gemacht, wie ich mich von ihr verabschiede. Und in meiner grenzenlosen Naivität, die ich manchmal dann so habe, sagte ich dann, und Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Und wie ich es gesagt habe, denke ich, geht gar nicht. Ich habe dann noch zugewunken, haben die Türe geschlossen und ich bin im Flur gestanden und dachte, Ilshöfer, das darf jetzt nicht wahr sein.
Weil man das Bewusstsein ja auch erstmal nicht so hat und in seinem Alltagstrott ist, ne?
Mittlerweile mache ich das anders. Ich habe jetzt so ein kleines Ritual für mich, dass wir einfach nochmal, ich sage, komm, jetzt halten wir uns nochmal kurz in den Händen, wir drücken uns nochmal ganz doll und dann gehe ich einfach. Und es funktioniert Ihnen einfach, gut. Machen Sie einfach, also einfach alles Gute, egal wo es hingeht. Und dann ist es jetzt perfekt, aber beim ersten Mal, es war, die Erde soll aufgehen und ich muss darin versinken.
Herr Weiler, welche Erfahrung haben Sie gemacht? Ich glaube, es gibt ja auch den Sterbeknigge sogar auf der Bühne.
Richtig, da spielt ein Wort eine große Rolle, nämlich das Wort nochmal. Mir hat eine Frau erzählt, das findet sie ganz schrecklich, wenn Besucher zum Abschied sagen, wir besuchen dich bald nochmal. Da steht also immer der Tod, wer weiß, wie lange du noch Zeit hast oder willst du das nochmal machen, nochmal erleben. Das weckt bei ihr eine gewisse Beklemmung. Oder ein Mann, der mir erzählte, er hasst es total, wenn die Leute die Stimme senken, sobald sie mit ihm zusammen sind und so eine Grabesstimme. Es fehlt nur noch, dass sich die Leute eine Taschenlampe unter das Kinn halten. Das würde dann passen. Alltagsnormalität zu erreichen, auch im Umgang, im Gespräch, das ist ungeheuer wichtig. Insofern finde ich es auch völlig legitim, wenn man einen schönen guten Tag wünscht. Dieser Tag heute gilt. Und
gab es da eine besondere Reaktion drauf, Herr Ilshöfer? Oder
ist wahrscheinlich nur Ihnen aufgefallen? Es ging nur mir so, weil ich mich in dem Moment ertappt habe. Wie gehe ich gerade damit um?
Ja.
Also hier war das, glaube ich, nicht unangenehm, überhaupt nicht.
Bewusstsein muss man natürlich auch erstmal lernen, wenn man an diesen Ort kommt. Und das Hospiz ist für die meisten Menschen wirklich ein, ich glaube, auch ein Tabuthema noch in der Gesellschaft, oder?
Das mag so sein. Das ist ein Angstraum. Mancher spricht ja auch von Sterbehaus, was ich ganz schrecklich finde, weil es wird vor allem dort eben auch gelebt. Wir wissen auch nicht, wie lange die Verweildauer dort ist. Zugleich kann ich es nachvollziehen, wenn man darin einfach keine Erfahrung hat. Man hat nichts einstudiert. Es gibt nichts, worauf ich zurückgreifen könnte. Man muss sich neu erfinden, aber man kann es. Mit Vertrauen, dass erstmal es eigentlich keine Verbote geben darf, dass man so weitermachen kann, wie man es bisher gemacht hat.
Vermutlich hilft Fragen auch am meisten weiter, oder?
Und das Schweigen aushalten, das hilft ganz besonders.
Ja.
Wir wollten jetzt über Küche sprechen, Herr Ilzhüfer. Das Schmecken fällt ja gerade älteren und kranken Menschen oft schwer. Und Sie können sich da mit ganz besonderen Essenzen auch darauf einstellen. Wie machen Sie das?
Ja, also wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben gerade schon intern ein bisschen gesprochen. Es gibt so Smoothies, die im Mund sehr angenehm sind
ist
und
auch
ziemlich
flüssig,
schärfen.
Wer sonst Schwierigkeiten hat zu
durchaus.
Kauen.
Und das zweite ist die Molekularküche, die sich momentan sehr stark damit beschäftigt. Ist eine tolle Idee, wenn man eben aus einem Lebensmittel bestimmte Geschmäcker herausnehmen kann, die konzentrieren kann und sehr speziell zuführen kann. Das heißt, es ist wie so ein Drop zum Beispiel. Mhm. Und der Weiler sagte vorher so schön, manchmal haben die Leute auch so einen trockenen Gaumen, können nicht mehr richtig schlucken und dergleichen. Und wenn dann so ein Drop auf die Zunge kommt und die den zerplatzen lassen und dann haben die ein Geschmackserlebnis. Da glühen die Augen auf einmal wieder. Und sowas ist natürlich elementar für uns.
Herr Weiler, bei Ihnen gibt es eine Neukonzeption des Projekts, habe ich auch gesehen. Wie wird das in Zukunft dann aussehen?
Ja, das ist ein Projekt, das ich jetzt gerade in Hamburg vorbereite. Gezeigt wird es am 28. Februar 2017 am Deutschen Schauspielhaus. Ich habe Paare im Hospiz begleitet und erzähle im ersten Teil dieses Projektes von den Liebesliedern und der Liebesgeschichte, vom Loslassen. Und ungefähr ein Jahr später erzähle ich vom Umgang mit der Trauer. Das heißt, ich begleite den verbliebenen Angehörigen.
Also das Projekt kann man wirklich auch noch ausbauen. Sie waren ja schon in Esslingen, Ettlingen, Mühlacker hier im Land. Es wird auch weitere Termine geben. Wir haben auch Ihre Homepage verlinkt über swr1.de und haben auch, glaube ich, im Anschluss gleich noch Termine. Ist das richtig?
Richtig, da geht es um ein Projekt, das sich mit dem Thema Obdachlosigkeit auseinandersetzt. Das soll nach Stuttgart kommen im nächsten Mai, die schöne Müllerin.
Und Herr Ilzhüfer, bei Ihnen ist es so, dass Sie auch ein Teil des SWR Pfändes sind und das schon sehr lange. Auch darüber wollten wir noch ganz kurz sprechen. Am 18. September nämlich auf dem Marktplatz in Esslingen. Worauf können Sie uns denn da schon Lust machen?
Es sind ganz, ganz, ganz tolle Gastronomen aus Esslingen und der Region dabei, die kleine Schnabulierergeschichten anbieten. Und ich darf eine Bühnenshow machen. Das freut mich ganz besonders. Und da hoffen wir auch viele Gäste aus Esslingen und dem Umkreis, die da mit uns gemeinsam einen schönen Tag verbringen auf dem Esslinger Marktplatz.
Musikwünsche, haben wir jetzt einiges gehört von Menschen, die eben letzte Lieder sich gewünscht haben. Aber bei SWR1 Leute dürfen sich unsere Gäste natürlich auch immer Musik wünschen. Was können wir Ihnen denn spielen? Gibt's da was?
Ja, wir haben uns jetzt gerade geeinigt auf Charles Aznavour und She.
Hören wir uns dann gleich an. Vorher darf ich mich ganz herzlich bedanken für Ihren Besuch hier bei uns im Studio. Einen schönen Mittag.
Danke sehr.
Eins gehört.